Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 36, Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel 30 Jahre DDR-Rentenüberleitung Ansprüche anerkennen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Haben alle ihre Plätzchen gefunden? So, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Matthias Höhn von der Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erinnern uns noch, vor allen Dingen im Jubiläumsjahr 2019, 2020, kaum eine Rede zur deutschen Einheit ist ausgekommen, ohne auf die Lebensleistung der Ostdeutschen hinzuweisen. Und bemerkenswerterweise ging es in den meisten Reden, wenn über Lebensleistung geredet worden ist, eigentlich nur um die Zeit nach 1990 und den Verweis auf die Demütigungen, die erfahren worden sind durch Arbeitslosigkeit, durch ein Eurojobs. Aber was ist eigentlich mit der Lebensleistung vor 1990, liebe Kolleginnen und Kollegen? Die DDR ist ja nun nicht daran zugrunde gegangen, dass 17 Millionen nichts konnten und nichts wollten, sondern sie ist ja zum Beispiel unter anderem auch an der Zweitklassigkeit ihrer Wirtschaftsleistung und ihrer Wirtschaftskraft zugrunde gegangen. Aber aus dieser Zweitklassigkeit der Wirtschaft ist eben heute sehr oft auch eine Zweitklassigkeit von Biografien und Zweitklassigkeit von Anwartschaften und auch bei der Rente geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kritisieren wir nach wie vor. Und nun ist es nicht das erste Mal, das werden wir auch gleich hören in der Aussprache, dass wir das beantragen, wenn wir über Rentenüberleitungsprobleme und Rentenüberleitungsungerechtigkeiten reden und über Rentenansprüche aus der Zeit der DDR, die bis heute nicht anerkannt worden sind. Aber nach wie vor ist es eben leider so, dass eine ganze Reihe von Betroffenen, sehr viele Ostdeutsche, von diesem Problem betroffen sind und es nach wie vor keine Lösung gibt. Wir reden über Reichsbahner, über die Bergleute, über Tage, über Krankenschwestern, über sehr viele mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ansprüche sind nicht anerkannt worden. Warum? Weil die Leistung in der DDR erbracht worden ist. Und mit dieser Ungerechtigkeit muss Schluss sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie wissen sehr genau, weil Sie ja auch diese Gespräche führen, nicht nur ich, auch die Betroffenen geben ja bis heute keine Ruhe. Und das tun Sie zu Recht. Und Sie können sich auch darauf verlassen, dass die Linke keine Ruhe gibt, bis dieses Problem gelöst ist. Auch das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren. Und da will ich auf etwas zu sprechen kommen, was sicherlich auch gleich erwähnt wird und in Ihrem Koalitionsvertrag ja schon angekündigt worden ist, 2018, der Härtefallfonds. Und wenn ich die jüngsten Presseberichte dazu zur Kenntnis nehme, über die Gespräche, die laufen zu diesem Fonds, na ja, dann gibt es ein großes Problem, was nach wie vor besteht, was das Problem nicht löst, und das ist das Stichwort Grundsicherungsnähe. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ausdrücklich sagen, wenn Sie bei diesem Konstrukt bleiben, dann wissen Sie, und das wissen Sie ganz genau, dann werden Sie für den Großteil der Betroffenen das Problem, über das wir hier sprechen, nicht lösen. Und deswegen sage ich Ihnen heute schon, ist es nichts, was von unserer Seite akzeptiert werden kann und mit Sicherheit auch nicht von den Betroffenen akzeptiert wird. Und letztlich läuft auch das wieder darauf hinaus, sehr vielen Ostdeutschen zu sagen, sie sollen mal mit etwas weniger zufrieden sein, als eigentlich zusteht. Sie sollen dankbar sein. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir ja auch vor einem Wahlkampf stehen, will ich mal darauf hinweisen, natürlich ist es so, Wahlkämpfe werden im Westen entschieden schon zahlenmäßig. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch bei dieser Bundestagswahl wieder erleben, dass es im Osten mittlerweile um sehr viel mehr geht. Da geht es nämlich um die Frage, ob demokratische Parteien, ob wir insgesamt noch Bindekraft entfalten können gegenüber den Erwartungen von sehr vielen Ostdeutschen, die über 30 Jahre enttäuscht worden sind von demokratischer Politik. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, machen Sie sich es nicht zu einfach. Es sind viele Fehler gemacht worden in den letzten 30 Jahren. Jawohl. Aber einer der größten Fehler ist vielleicht, auch gegenüber den Betroffenen nicht einmal einzugestehen, dass es Fehler gewesen sind, sondern ignorant darüber hinwegzugehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bleibt unsere Aufforderung, schließen Sie die Lücken im Rentenrecht. 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist es höchste Zeit, das zu tun. Und wenn Sie schon mit Ihrem Projekt des Härtefallfonds kommen, dann bleibt meine Aufforderung, machen Sie aus diesem Härtefallfonds einen Gerechtigkeitsfonds. Dann hat er auch vielleicht eine Chance auf Akzeptanz und Durchsetzung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Höhn. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht Albert Weiler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer vor den Bildschirmen, Herr Höhn, ich habe mir das angeschaut. Sie haben immer so ein süffisantes Grinsen auf dem Gesicht gehabt während Ihrer Rede. Ich kam mir verhöhnt vor, und das, glaube ich, kommen sich die Menschen vor den Bildschirmen auch. Es tut mir wirklich leid. Die deutsche Wiedervereinigung, meine Damen und Herren, zählt zu den glücklichsten Momenten der deutschen Geschichte und ist historisch einzigartig. Und es wird nicht besser, wenn Sie das jetzt noch weiter belächeln. Darauf können wir zu Recht alle stolz sein. Die Maßnahmen zur Wiedervereinigung stellten die Gesellschaft vor absolut sehr große Herausforderungen. Die Eingliederung der ostdeutschen Rentner in die deutsche Rentenversicherung ist eine der großen Leistungen der deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Der Deutsche Bundestag hat im Juni 2017 die Angleichung der Ostrenten an die Westrenten abschließend geregelt. Das heißt, ab dem 1. Januar 2025 gilt dann überall in Deutschland ein einheitliches Rentenrecht. Und das, meine Damen und Herren, ist ein großer Erfolg. Meiner Fraktion ist die Vollendung der inneren Einheit sowie die mahnende Erinnerung an das SED-Unrecht weiter ein wichtiges Anliegen. Bei allem, was wir schon erreicht haben, hinterfragen wir uns auch kritisch, ob wir die individuellen Biografien der Menschen in der ehemaligen DDR und der Nachwendezeit ausreichend berücksichtigt haben. Es gibt jedoch verschiedene Berufs- und Personengruppen, die bei der Überleitung der DDR-Renten in die bundesdeutsche Rentenversicherung eben nicht ausreichend Beachtung fanden. Dazu zählen unter anderem die Gruppe der in der DDR geschiedenen Frauen, ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn, Bergleute, Postmitarbeiter, insgesamt 17 Gruppen. Auch wenn es keinen gesetzlichen Anspruch gibt, sehen wir hier Handlungsbedarf. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag auf einen sogenannten Härtefallfonds geeinigt. Und ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Denn auch hier mussten wir Mehrheiten finden. Außerhalb des Rentenrechts schaffen wir einen Fonds für Härtefälle, der die Lebens- und Beschäftigungsjahre, die in der DDR zurückgelegt wurden, anerkennen, meine Damen und Herren. Aktuell hat das BMAS ein Eckpunktepapier erarbeitet, das nun mit den Ländern besprochen wird. Dieses sieht Lösungen vor, an der sich Bund, aber auch die Länder in gleichen Teilen beteiligen sollen. Die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen befürwortet ebenfalls diesen Härtefallfonds. Die Thüringer Staatskanzlei und jetzt unter der Führung der Linken lehnt bisher einen Fonds für die in der DDR geschiedenen Frauen ab. Ich kann da nur an Sie appellieren, hier zuzustimmen und nicht weiter zu blockieren, meine Damen und Herren von den Linken. Wenn sich Bund und Länder eben nicht einigen können, dann gehen alle leer aus, alle Personengruppen, und das wäre schade. Die in der DDR geschiedenen Frauen bilden hier die größte Gruppe. Mit der Einführung der Grundrente und der Mütterrente konnten wir hier zwar etwas Druck finanziell herausnehmen, aber die Frauen haben uns signalisiert, dass sie im Eckpunktepapier, das jetzt vorliegt, noch Änderungsbedarf sehen, es grundsätzlich aber befürworten. Meine Damen und Herren, Ihr Engagement der dieser Frauen ist sehr groß. Daher möchte ich heute auch diesen mutigen Frauen für ihren Einsatz danken. Sie wissen, dass ich an Ihrer Seite stehe und mich intensiv für Ihre Belange einsetze. Es gibt zwar keinen gesetzlichen Anspruch, Aber wir als CDU-CSU haben trotzdem versprochen, für die Betroffenen eine Regelung zu finden. Und der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht. Nun sind die Länder am Zug, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen. Warten Sie doch einen Moment. Der Härtefallfonds ist kein Allheilmittel. Da sind wir uns einig. Er ist eine Anerkennung und eine Würdigung des Bundes für die Lebensleistung. Wie wir gestern schon mehrfach festgestellt haben, gehen den Linken die Themen aus. Ihr Antrag hat weder ein Finanzierungs- noch ein Umsetzungskonzept. Er erweckt nur Erwartungen. Das ist nicht seriös, und das können Sie mit uns und vor allen Dingen mit den Menschen nicht machen. Ich fordere, dass die Bund-Länder-Gespräche zügig beendigt werden, damit die teils auch sehr hochbetagten Damen zum Beispiel oder auch Betroffenen diese Anerkennung noch erleben dürfen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Höhn?
Gerne.
Herr Kollege Weiler, auch wenn einige zum Zug wollen, es geht ja um wichtige Dinge.
Sie schon wieder.
Sie haben das Bundesland Thüringen erwähnt und jetzt ja noch mal große Worte gefunden zu dem Fonds, den Sie jetzt planen. Ich will mal darauf hinweisen, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ist es bei weitem nicht so, dass allein das Bundesland Thüringen bisher nicht bereit ist, auf Ihre Vorschläge einzugehen. Das sollten Sie der Fairness halber zugeben. Und es geht ja um zwei Dinge, und da würde ich jetzt gerne mal eine klare Auskunft von Ihnen haben. Erstens, wer bezahlt, in welchem Verhältnis, wer trägt welche Anteile bei den Gruppen, über die wir in diesem Fonds reden? Und die zweite entscheidende Frage ist, über welche Summe reden wir eigentlich? Bisher reden wir über ein X. Dann sagen Sie doch mal den Betroffenen, die haben Sie ja alle wieder aufgezählt, die jenseits der Grundsicherungslinie sind und sowieso von Ihnen überhaupt nicht profitieren würden. Aber sagen Sie doch mal eine Zahl, über die wir hier reden. Wir reden hier darüber, die Ansprüche real anzuerkennen. Sie reden über eine Entschädigung. Aber dann will ich von Ihnen auch mal eine Zahl hören. Wo liegt denn die Entschädigung? Was ist denn angemessen aus Ihrer Sicht?
Die Angemessenheit ist immer sichtbedingt. Der eine sagt, 50.000 sind angemessen, der andere sagt, 2.000 sind angemessen. Darüber wird noch diskutiert mit den Menschen. Ich meine, dass 50.000 nicht machbar sind und 2.000 zu wenig sind. Und dementsprechend wird sich irgendwo ein Mittel finden. Und dieses Mittel muss mit den Ländern besprochen werden. Und ich wünsche mir, dass da gerade mein Bundesland, das ja jetzt unter linker Regierung steht, und dieser Antrag kommt ja nur auch von den Linken, dass das eigentlich vorangeht, wenn Sie hier solche Anträge stellen, eigentlich vorangeht und sagt, wir sind bereit, von mir aus auch eine Summe X pro Person zu zahlen. Da höre ich gar nichts. Also diese Frage richten Sie bitte an Ihren Ministerpräsidenten zusätzlich. Würde mich sehr interessieren, wenn ich da auch eine Antwort bekäme. Wie gesagt, also 2.000 sind mir zu wenig. Und 50.000 wird nicht machbar sein. Und ich gebe Ihnen als Linke den Rat, sich endlich mal konstruktiv mit einzubringen, damit dieses Thema bald ein Ende findet und, wie gesagt, die Menschen das auch noch erleben dürfen und können. Motivieren Sie Bodo Ramelow, überzeugen Sie ihn, sich an der Finanzierung zu beteiligen, damit wir endlich die Bund-Länder-Lösung herbeiführen können.
Kommen Sie bitte zum
Dann können wir auch hier den Menschen helfen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die zugehört haben und auch bei denen, die geschrien haben, und wünsche Ihnen gemeinsam ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Weiler. Und das Wort geht an Jürgen Pohl von der AfD-Fraktion.
Wenn ich Ihr Niveau erreiche, dann sind wir tiefer. Also, sehr geehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer, werte Rentner im Land, liebe Brückenfrauen in Artern, werte Reichsbahner, Wir sind heute zusammengekommen, um uns mit dem Thema Rentenüberleitung im Zuge der Wiedervereinigung und der bis heute daraus resultierenden Probleme beschäftigen. Das ist ein hochrelevantes Thema und längst überfällig, denn es geht um nichts weniger als die Wertschätzung der Lebensleistung von Ostdeutschen und deren Rentenbiografien. Es ist schlichtweg ein Skandal, dass eine Debatte zum Thema Ostrenten immer noch eine Debatte sein muss zum Thema Missachtung, Benachteiligung und Altersarmut. Die Probleme, die sind genauso lang bekannt, wie sie ignoriert werden. So wurde im Zuge der Wiedervereinigung Rentenansprüche, die dem westdeutschen System fremd waren oder für Ostdeutsche zu opulent galten, einfach gekürzt oder gestrichen. Sonder- und Zusatzversorgungssysteme wurden schändlich geschliffen. Und dies, obwohl jahrelang Beiträge bezahlt hatten. Ich hatte in den letzten Diskussionen zum Thema bereits hingewiesen, und ich wurde dadurch auch massiv verlacht, auch von den Linken. Warum bezieht ein Eisenbahner im Westen eine Zusatzversorgung, ein Eisenbahner im Osten nicht? Warum wurden sie dem Ostbahner gestrichen? Sind die Bergleute in der Braunkohleveredelung weniger wert, die Postbeschäftigten, die Intelligenzler, die Ärzte? Sind die geschiedenen Frauen nach wie vor aus der DDR immer noch das fünfte Rad am Wagen? Der im Koalitionsvertrag verankerte Härtefallfonds für die DDR-Zusatzrenten liegt nun endlich im Entwurf vor, aber er kommt zu spät. Er berücksichtigt nicht alle Personengruppen und setzt unverhältnismäßig hohe Hürden für den Bezug. Auf diese Art wird keine Gerechtigkeit geschaffen, und das Ganze ist eine rentenpolitische Bankrotterklärung der Bundesregierung. Damit sollten die Ostdeutschen sich nicht zufrieden geben und am Wahltag genau darauf achten, welche Partei sie seit 30 Jahren hinhalten und welche Partei sie mit einem mickrigen Fonds abspeisen will.
Und welche seit 30 Jahren sich für sie einsetzen?
Ja, Herr Birkwald, jetzt komme ich nämlich zu Ihnen als Vertreter der radikalen Linken. Tun Sie doch bitte nicht so, als wären Sie der einzige Anwalt für die Rentenüberleitungsgeschädigten. Das sind Sie nämlich mitnichten. Wir, die AfD, als Partei der Arbeitnehmer und Rentner, sind seit der ersten Stunde unseres politischen Wirkens die Kümmerer im Bereich des Rentenunrechtes. Und deshalb bekämpfen Sie uns so vehement. Das kommt. Ich erinnere Ihnen nur an den Antrag, Herr Kollege Birkwald. Ostdeutsche Arbeitnehmer würdigen, Fondslösungen mit Einmalzahlungen, die Drucksache 19/140/73, die meine Fraktion bereits im Oktober 2019, also mit dem Beginn ihres politischen Wirkens, hier eingebracht hat. Und was hat die PDS, Linke und so weiter und so fort? Sie haben die Ostdeutschen ausgelacht, als wir einen fundierten Antrag gestellt haben. Meine Freunde von den Linken, täuschen Sie sich nicht. Die Menschen in Ostdeutschland lassen sich von ihren billigen Wahlkampfmanövern nicht hinter die Fichte führen. Einzig das Rentenkonzept der AfD verankert in unserem Programm. In unserem Programm steht es. Ja, verspricht Wertschätzung für die Lebensleistung, insbesondere für in der DDR erworbene Rentenanwartschaften und eine wirkliche Alternative zu den westdeutschen Überführungslücken und der daraus resultierenden Altersarmut. Ich danke mich bei Ihnen. Ich wünsche kein gutes Wochenende. Nehmen Sie doch einfach mal das Thema mit und überlegen Sie, wie Sie den Ostdeutschen entgegenkommen können. Dankeschön.
Und schauen Sie auf meine Homepage, da nehme ich das Rentenkonzept der AfD auseinander.
Habe ich gelesen.
Vielen Dank, Kollege Pohl.
Das ist schön.
Das Wort hat Daniela Kolbe von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das Thema, das ist ein guter Abschluss für so eine gute Sitzungswoche. Insofern danke für das Aufsetzen des Themas. Ich bin auch dankbar, dass sozusagen, ich erinnere mich noch an diese Anträge, wo jede Rentengruppe einzeln abgestimmt worden ist und bei jeder Rentengruppe sozusagen einzelne rentenrechtliche die 100%-Forderung aufgemacht worden ist. Ich finde das, was die Linke jetzt vorliegt, da deutlich besser, dass sozusagen eine Lösung angestrebt wird. Auch wenn wir sie in dem Umfang nicht mittragen wollen, finde ich, ist das erstmal ein Schritt nach vorne. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal würdigen, dass die betroffenen Gruppen diesen Schritt ja auch schon seit einigen Jahren gemacht haben, dass sie sich zusammengesetzt haben, zusammengeschlossen haben, miteinander angefangen haben zu sprechen, mit was für einer Lösung sie nach so langem Kampf vielleicht zufrieden sein könnten. Und sie haben damit den Weg freigemacht, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und diese Gespräche haben stattgefunden in den letzten Jahren. Und ich habe die auch als sehr gut empfunden. Auch weil die Ministeriumsseite, auch weil die politische Ebene viel gesprächsbereiter dadurch war. Man ist aufeinander zugegangen. Und das hat auch schon ein bisschen was geheilt. An manchen Stellen hat das aber auch die Unterschiede sehr deutlich gemacht, weil die Unterschiede möchte ich nicht wegreden. Die Unterschiede sind da zwischen dem, was die betroffenen Gruppen sich vorstellen und dem, was die politischen Akteure für machbar halten, was politisch vereinbart ist. Und es gibt, und deswegen besonders danke für den Antrag, jetzt die Gelegenheit, dass wir heute hier mal über das sprechen, was gerade im Schwange ist, damit auch die Informationen an der Stelle noch mal fließen. Ich möchte dem BMAS danken, dass es sich in einem 2 Jahre dauernden Prozess mit den Bundesländern abgestimmt hat, mit den ostdeutschen Bundesländern, insbesondere auch mit Thüringen und Berlin, die dort im Staatssekretärsausschuss mit unterwegs waren, dort ein Papier erarbeitet hat, wo auch damit Thüringen und Berlin mit an Bord sein konnten zum Schluss. Manches in Waage geblieben ist. Also ich höre ja immer Kritik, dass da Xe drinstehen. Das hat durchaus auch den Grund, dass es manche Bundesländer eben sich mehr wünschen. Insofern spiegel ich das, gebe ich das mal auch ein bisschen als Aufgabe zurück. Und dann hat das BMAS ist losgegangen und hat ein Eckpunktepapier erarbeitet, mit den anderen Ministerien abgestimmt, wie man so einen Härtefallfonds im Koalitionsvertrag machen könnte und hat ihn jetzt an die Länder gegeben mit der Bitte um Prüfung und um Rückmeldung und auch nochmal um Prüfung, um wie viele Personen es sich hier handelt. Und dieses Eckpunktepapier orientiert sich am Koalitionsvertrag, geht aber durchaus auch darüber hinaus. Es geht nicht nur um Menschen, die in der Grundsicherung drin sind, also die Grundsicherung beziehen, sondern um Menschen, die ganz generell sehr niedrige Renten, sehr niedrige Alterseinkünfte haben. Bei denen also beides zusammenkommt, dass ihnen in der Rentenüberleitung, dass sie zu einer Gruppe gehört haben, denen Nachteile entstanden sind, die als extrem hart empfundene Ungerechtigkeiten wahrgenommen worden sind und die gleichzeitig jetzt mit sehr, sehr niedrigen Renten dastehen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich, was diesen Passus im Koalitionsvertrag steht, sind wir auf der Zielgerade. Das ist etwas, dass viele gar nicht gedacht hätten, dass wir da überhaupt hinkommen. Und ich bekomme jetzt tatsächlich von vielen Betroffenen Rückmeldungen, oh, das ist uns zu wenig. Aber ich bekomme von vielen auch die Rückmeldung, na hoppla, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Und das finden wir gut, dass sich jetzt hier endlich mal etwas bewegt. Und ich bin zuversichtlich, dass nach langen Jahren der unnachgiebigen Bemühungen, vor allen Dingen der Betroffenen, wir hoffentlich in wenigen Monaten hier eine Lösung haben und den Härtefallfonds auf den Weg bringen. Das Bundesministerium sieht dabei eine Einrichtung einer Stiftung vor, im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung. Und auch die Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedler und jüdische Zuwanderinnen sollen, wie im Koalitionsvertrag angelegt, von dieser Regelung profitieren. Die Stiftung soll dann Anträge einsammeln, soll sie bearbeiten. Und die Einmalzahlung, XXX steht da noch in dem Papier, auszahlen. Nach Vorstellung des Bundes soll der Fonds zu gleichen Teilen, und jetzt kommen wir zu einem Knackpunkt, mit Bund- und Landesmitteln ausgestattet werden. Das heißt, der Ball liegt bei den Ländern. Die Hälfte gibt der Bund, die andere Hälfte geben die Länder, und wie viel auch immer, damit kann man dann den Fonds ausstatten. Und deswegen kann ich jetzt hier vor allen Dingen appellieren, auch an die Länder, dass wir eine möglichst umfassende Lösung, und ich bin für eine umfassende Lösung, möglich machen. Und man hat ja noch Stellschrauben, insbesondere über die Definition der Gruppen, die profitieren sollen. Über die Einkommenshöhe, unter der die Menschen profitieren sollen. Und natürlich über die Höhe der Einmalzahlung. Darüber kann man steuern, wie viele profitieren, wie stark profitieren sie und damit natürlich auch, wie wird die Lösung empfunden? Hat die eine heilende Wirkung oder wird die als null und nichtig empfunden? Und das entscheidet sich natürlich am Geld. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Thüringen und Berlin angesprochen. Sie sind in zwei ostdeutschen Landesregierungen vertreten. Anstatt uns jetzt zu sagen, wir müssen alles hier klären, würde ich Sie bitten, auch mit Ihren Landesvertretungen zu sprechen, dass wir aus diesem Fonds etwas Gutes machen, der möglichst viele Betroffenen hilft. Und ich möchte Ihnen den Ball insofern zuspielen und da auch gute Verhandlungen und Gespräche weiterhin anbieten. Was geht hier jetzt wirklich darum, dass wir alle beweisen, wie stehen wir dazu? Wollen wir, dass Betroffene hier profitieren? Oder sagen wir im Zweifel, lassen wir das jetzt mal, das ist uns nicht genug und uns ist egal, was mit den DDR-geschiedenen Frauen, vielleicht mit den Balletttänzerinnen und Balletttänzern und anderen Krankenhausmitarbeitenden zum Beispiel wird. Da müssen Sie in den nächsten Monaten wirklich Farbe bekennen. Wichtig ist, dass aus meiner Sicht, dass wir in dieser Legislatur noch etwas zustande bringen. Ich zumindest vermag nicht abzuschätzen, inwiefern andere Konstellationen sich das Thema noch mal greifen und sagen, wir machen es jetzt so toll, wie Sie das vorstellen, und dass das dann auch realisierbar ist. Und das sage ich im Bewusstsein auch der Schwächen eines Härtefallfonds. In SPD-Wahlprogramm stand ein Gerechtigkeitsfonds drin, aus Gründen, weil der natürlich bei den Betroffenen deutlich besser angekommen wäre. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal mich an die betroffenen Gruppen wenden. Das ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren beschäftigt, vielleicht am intensivsten, weil ich mit ganz vielen Betroffenen intensiven Kontakt habe. Ich habe ganz viele Lebensgeschichten kennengelernt und mein Respekt vor den Menschen ist massiv gewachsen. Und was ich noch mal zurückspielen will, ist, ich weiß, dass viele sehr unzufrieden sind, aber was ich hier erlebe im Haus, ist, dass das Gefühl und der Respekt gegenüber diesen Menschen, der ist gewachsen. Und das liegt daran, dass sich so viele Menschen für das Thema eingesetzt haben, dass sie sich für ihr eigenes Thema eingesetzt haben, dass sie gesprächsbereit geworden sind.
Kommen Sie wieder zum Ende.
Und mit diesem Fonds werden wir hoffentlich dazu beitragen, dass dieser Respekt auch noch mal deutlicher wird und vor allen Dingen, dass viele Menschen mit sehr wenig Einkommen aus den Gruppen auch noch mal wirklich was Manifestes auf dem Konto haben. Das haben Sie auf jeden Fall verdient. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollegin Kolbe. Das Wort geht an die FDP-Fraktion zum Redner Pascal Kober.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, bevor ich etwas zur Schwierigkeit der Rentenüberleitung und zu tatsächlichen sozialen Härten sage, möchte ich doch auf die sehr unangemessene Art und Weise eingehen, wie Sie diesen Antrag formuliert haben. Sie assoziieren die deutsche Einheit mit, Zitat, viel Verzweiflung und Wut. Das darf doch nicht Ihr Ernst sein. Die deutsche Einheit, das haben sich die Bürgerinnen und Bürger in der DDR unter großem persönlichen Risiko erkämpft. Sie haben es angestrebt und sie haben es erreicht. Und die Bürgerinnen und Bürger auf der Seite der Bundesrepublik, die haben sich gefreut darüber. Und es ist insgesamt etwas, wofür wir geschichtlich dankbar sein müssen. Und es mit solchen Worten abzukanzeln, das ist der Geschichte nicht würdig. Und auch, dass Sie den Müttern und Vätern der Einheit, den Vorgängerinnen und Vorgängern, dem Bundestag beispielsweise, Ignoranz, Zitat, Ignoranz und moralisch begründete Willkür, was immer das auch sein mag, vorwerfen, halte ich ganz ehrlich für unerträglich und der Sache völlig unangemessen. Der Bundestag hatte seinerzeit eine geschichtlich-historische Aufgabe, ein bankrottes sozialistisches System in einen modernen, leistungsfähigen Sozialstaat hinüberzuretten. Und es war eine große Aufbauleistung, gerade des Rentenversicherungssystems, dass es für die allermeisten auch wirklich gut gelungen ist und zu sehr, sehr viel Gerechtigkeit geführt hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich diese Aussetzer gespart hätten, dann könnten wir hier von Seiten der Opposition doch zumindest mal einmütig feststellen, dass es natürlich soziale Härten gegeben hat durch das System der Überleitung. Das stellt auch überhaupt niemand hier im Hause in Frage. Auch die Koalition hat es in ihrem Koalitionsvertrag ja schon angekündigt, dass sie das Thema auch wirklich angehen will. Und es ist ja auch richtig. Und jetzt dauert es leider viel zu lang. Aber es ist vielleicht mit etwas Glück und gutem, vielleicht sogar bestem Willen der Regierungskoalition wirklich zu schaffen, dass so ein Härtefallfonds jetzt auf den Weg kommt. Und dann wäre vielen tatsächlich geholfen. Ich kann nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus CDU, CSU und SPD, werfen Sie Ihr Herz über die Hürde, gewinnen Sie die Länder zur Zustimmung. Wenn nein, machen Sie es selber. Denn es braucht jetzt endlich eine Lösung. Alles andere wäre vollkommen unglaubwürdig. Und dafür bitte ich Sie an diesem Freitagnachmittag am Ende dieser Legislaturperiode. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Kober. Das Wort geht an Kollegen Markus Kurt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Höhn, was mich wirklich besonders stört, ist die Art und Weise, wie Sie in diesen Debatten, die führen wir ja jetzt nicht zum ersten Mal, Ostdeutsche darstellen als Opfer, als hinters Licht geführte und auf der anderen Seite mit Worten wie Unkenntnis und Ignoranz einen Pauschalvorwurf zumindest mittelbar an Westdeutschland richten. Das finde ich wirklich unangemessen. Und das ärgert mich auch. Tatsächlich, es wird auch nicht der ganzen Sache gerecht. Denn Sie sprechen doch selbst in Ihrem Antrag, dass es sich um Rentenleistungen handelt, die dem westdeutschen Recht, dem damaligen bundesrepublikanischen Recht, unbekannt waren. So, und wenn man Unkenntnis und Ignoranz irgendwo sucht, historisch, dann vielleicht am ehesten, ohne Häme sage ich das, aber es war durchaus so bei der Regierung de Maizière, der letzten demokratisch gewählten Regierung der DDR, die nämlich das Verfahren des Beitritts zum Bundesgebiet West gewählt hat und nicht die Aushandlung eines neuen Einigungsvertrags. Und mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland war der Weg, dass nämlich das DDR-Recht in seiner Gänze, und dazu zählt auch das Rentenrecht, untergeht, bereits vorgezeichnet. Und da ist die Wurzel des Übels. So, das ist jetzt einmal nur eine Analyse. Das ist jetzt nur eine Analyse. Wir sagen trotzdem gleichwohl als Bündnis 90 Die Grünen schon seit vielen Jahren, wir müssen uns das aber trotzdem noch mal genau angucken. Denn es gibt eine ganze Reihe von diesen sogenannten Zusatzrenten, die de facto auch eine Entschädigung für zum Beispiel besonders harte und gesundheitsschädliche Arbeit war, wie für die Braunkohlenveredler in Espenhain. Das waren Zusatzrenten dort, die waren eine Entschädigung. Die hatten Entschädigungscharakter für besonders starken Verschleiß, wie bei Balletttänzerinnen und Balletttänzern. So, und dann haben wir eine ganze Reihe von diesen Gruppen identifiziert als Grüne und haben sie sozusagen auch von politischen Zusatzrenten, die ja auch gezahlt wurden, getrennt und gesagt, für diese Gruppen brauchen wir eine besondere Lösung. Und wir fordern ebenfalls schon seit vielen Jahren einen Härtefallfonds. Und es ist jetzt reichlich spät, dass der auf den Weg gebracht ist. Und ich hoffe, dass es langsam mal losgeht. Ich will aber nicht verhehlen, dass die Summen, die da jetzt in Rede stehen bei dem Härtefallfonds, kläglich niedrig sind und nicht dazu führen werden, dass ein subjektiv empfundenes Unrecht oder auch eine objektive Härtelage als gelöst empfunden werden, sondern wahrscheinlich viele eher noch mal zusätzlich verärgern könnte. Und ich hoffe, dass Bund und Länder, und ich werde in diesem Sinne auch auf unsere Sozialministerien tatsächlich einwirken und mit unseren grünen Sozialministern reden und MinisterInnen reden. Ich hoffe, dass wir da noch mal aufstocken und dass wir endlich diesen Unfrieden, der seit vielen Jahren da ist, endlich wenigstens einem halbwegs guten Ende zuführen. Dankeschön.
Vielen Dank, Kollege Kurt. Und zum Schluss der Debatte geht das Wort an die CDU-CSU-Fraktion und es spricht Peter Weiß.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man eine solche Debatte führt, finde ich, muss an den Anfang stehen, dass mit der Rentenüberleitung Ost-West wir, die Rentner und Rentner der ehemaligen DDR, die in der Tat ein völlig anderes System kannten wie wir im Westen, in das gesamtdeutsche Rentensystem so überführt haben, dass sich eine deutliche Verbesserung ihrer Renten erbracht hat. Hätte man 1:1 umgestellt, hätte man auch vorschlagen können, dann hätten die zum Teil nicht mal 50% einer Westrente gehabt. Das heißt, sie würden heute alle in Altersarmut leben. Und dass wir das gemacht haben, hat die Rentner und Rentner, das muss man einfach objektiv feststellen, zu den eigentlichen Gewinnern der deutschen Einheit gemacht. Und wenn man fragt, wer hat das finanziert, dann ist es eine Solidarleistung der deutschen Beitragszahler und Beitragszahler ohne Gleichen. Sie haben das gestemmt finanziell. Und dafür gehört den deutschen Beitragszahler und Beitragszahler noch heute ein herzliches Dankeschön gesagt. Das Zweite ist, sensibles Thema Rentenwert. Man ging davon aus, mit dem Mechanismus, den man gefunden hatte, dass der Rentenwert Ost-West sich relativ schnell angleicht. Das traf auch für die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung zu. Und da haben wir festgestellt, es kommt ins Stocken. Deshalb haben wir als Große Koalition ein Gesetz gemacht, in dem wir per Gesetz die Schritte zur Angleichung festlegen. 2024 haben wir es erreicht. Ein gemeinsames Rentenrecht Ost-West mit auch gleichem Rentenwert. Auch das ein großartiger Erfolg. Nun ist es in der Tat so, dass es verschiedene Gruppen von Rentnerinnen und Rentnern in den östlichen Bundesländern gibt, die natürlich sagen, in meinem alten System hatte ich doch da eine Zusatzleistung. Wo ist sie geblieben, wenn es eine Einheitsleistung gibt? Und die Frau Kollegin Kolbe und der Kollege Weiler haben ja schon ausführlich geschildert, wie viele Gespräche in den vergangenen Jahren mit den betroffenen Gruppen geführt worden sind. Und jetzt will ich einfach mal zum Abschluss dieser Gespräche etwas sagen. Ich kann mich sehr gut erinnern an ein Gespräch, was ich zusammen mit Kollegin Daniela Kolbe mit den betroffenen Gruppen geführt habe. Wir haben die gesamte Problematik des Rentenrechts rauf und runter durchgegangen und haben die Vertreter der betroffenen Gruppen selber gesagt, wir sehen, dass man das, was uns beschwert, im Rentenrecht nicht lösen kann, sondern dass man das in einer Sonderlösung außerhalb des Rentenrechts machen muss. So ist die Idee des Härtefallfonds entstanden. Ob nun Gerechtigkeitsfonds oder Härtefallfonds heißt, sind Namensfragen. Und ich bin der Bundesregierung und vor allem auch dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales dankbar, dass sie mittlerweile ein Konzept für einen Härtefallfonds ausgearbeitet haben, der auf dem Tisch liegt, dass sie die Bundesländer eingeladen haben zu Gesprächen, natürlich über die Ausgestaltung, auch die Höhe, aber vor allem die entscheidende Frage der 50-prozentigen Mitwirkung durch die Bundesländer. Das heißt, wir sind beim Vollzug. Und jetzt habe ich überlegt, warum haben die Linken heute diese Debatte beantragt? Und da habe ich ehrlich gedacht, die Linke beantragt die Debatte, um heute hier im Hohen Hause mitzuteilen, dass die Landesregierungen, an denen sie beteiligt sind, in Thüringen mit einem Ministerpräsidenten und hier in Berlin, beschlossen haben, dass Sie als Länder Berlin und Thüringen definitiv zusagen, sich an diesem Fonds zu beteiligen. Das habe ich gedacht. Ja, das liegt auf dem Tisch. Entschuldigung, dazu haben wir die Besprechung mit Ländern stattgefunden. Das liegt ja schriftlich auf dem Tisch. Und ich muss schon sagen, es ist eine massive Enttäuschung, dass die Linke eine solche Debatte verantragt, aber da, wo sie handeln kann, nichts, aber auch gar nichts liefert. Was Sie heute beantragt haben, ist doch ein Schlag ins Gesicht der Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands. Sie stehen hier hin und sagen, wir vertreten eure Interessen, aber Sie liefern null und nichts da, wo Sie liefern könnten.
Da muss man echt Zugabe haben, um sowas zu behaupten. Wie gut, dass es ist.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Angebot Fonds liegt auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, zu springen. Ja zu sagen oder nein. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin gespannt auf die Antworten, die wir bekommen. Ich freue mich, wenn wir zum Schluss der Legislaturperiode dieses Projekt noch gestemmt bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Weiß.
Interfraktionell, ich schließe die Aussprache damit. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 28-432 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir